Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Die Situation spitzte sich zu. Wenn wir nicht auf die Straße gesetzt werden wollten, so dachte ich, musste ich etwas tun. Das bedeutete, ich musste dem Ehemann dieser Frau zu Willen sein. Ich war in sexueller Hinsicht schon erfahren und dachte, was soll's, bringen wir es hinter uns. Es passierte auch nur zweimal. Herr Waldmann und ich gingen in das einstmal sehr gutbürgerliche jüdische Hotel König von Portugal. Und wen traf ich da auf der Treppe? Meine Turnlehrerin. Wir lächelten uns an. Die war also auch mit einem Mann da. Und ich war noch Schülerin.
Es war völlig in der Retrospektive, völlig für sie selbstverständlich, dass alles im Leben seinen Preis hat. Und dass sie diesen Preis eben häufig nicht wollte, aber zahlen musste mit ihrem Körper. Und das hat sie ganz klar gesehen und ausgesprochen.
Ein Preis, der zu zahlen war. Sexualisierte Gewalt gegen Jüdinnen und Juden in der NS-Zeit. Ein Feature von Carsten Dippel.
Was der Historiker Hermann Simon über seine Mutter Marie Janowitz erzählt, wirft ein Licht auf ein Kapitel der Shoah, das lange kaum beachtet wurde. Sexuelle Gewalt gegen untergetauchte Jüdinnen und Juden.
Dass zur Geschichte der Shoah auch sexuelle Gewalt gehört, kann bei näherer Betrachtung kaum überraschen. Denn überall dort, wo es eine Hierarchie der Macht und Gewaltausübung gibt, wo Menschen schutzlos ausgeliefert sind, wo Rechte nichts gelten und die Würde des anderen nicht zählt, ist jedwede Anwendung von Gewalt, der körperlichen, der seelischen, der sexuellen, Tür und Tor geöffnet. Man weiß von Bordellen in den Lagern, wo jüdische Frauen ihren Peinigern in SS-Uniform sexuell zu Diensten sein mussten, bevor sie ins Gas geschickt wurden.
Und doch ist nur wenig davon überliefert. Zaghafte Zeugnisse aus einem an alltäglicher Demütigung und Erniedrigung reichen Gewaltregime in den Lagern. Das gilt auch für sexuelle Übergriffe auf Jüdinnen und Juden im Versteck. Wer in den Untergrund ging, um sich vor der Deportation zu retten, war angewiesen auf mutige Helfer, ob im Deutschen Reich oder im besetzten Europa. Ein täglicher Kampf ums Überleben, den viele, sehr viele verloren.
Über die Umstände im Versteck, die Abhängigkeitsverhältnisse, die fragilen Bündnisse auf Zeit, geprägt von Heldenmut und Verrat und vielen Grautönen dazwischen, ist noch immer recht wenig bekannt. Es gibt ein paar verfasste Erinnerungen, so wie die von Marie Jalowitz.
Insgesamt ist das Thema der Hilfen für verfolgte Jüdinnen und Juden in Deutschland in der NS-Zeit ein Thema, das über Jahrzehnte hinweg nicht beachtet wurde. Stattdessen wurden diejenigen, die Juden geholfen hatten, auch nach 1945 noch als Verräter zum Teil angesehen.
Johannes Tuchel ist Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin.
Erst seit den 1980er Jahren haben sich Forscher eingehender mit Hilfen für verfolgte und untergetauchte Juden beschäftigt.
Und es ging noch einmal ein Vierteljahrhundert ins Land. Bis im Jahr 2000 mit der Dauerausstellung und zugleich Forschungsstelle Stille Helden den Helfern, ihren Netzwerken und den Schicksalen der Untergetauchten erstmals Raum gegeben wurde. Sichtbar wurden jetzt auch Schattenseiten des stillen Heldentums. Nicht jeder half uneigennützig.
Johannes Tuchel spricht von einem ganzen Motivbündel, das Menschen dazu brachte, verfolgte Juden zu verstecken.
Und zu dieser Vielfalt von Motiven gehörte auch, dass Männer Frauen geholfen haben und dann sich dann in entsprechender Art und Weise von diesen Frauen dann eine Gegenleistung erhofften.
Was Marie Jalowitz Jahrzehnte später ihrem Sohn erzählte, war, so ist anzunehmen, keine Seltenheit.
Und da ist dann die Frage, ist das noch ambivalent oder ist das ein Ausnutzen der Situation gewesen?
Von schätzungsweise 10.000 Jüdinnen und Juden geht die Forschung heute aus, die während des Krieges im gesamten Deutschen Reich im Untergrund lebten. Die größte Zahl in der Reichshauptstadt Berlin, auch weil sich hier die Deportationen über einen längeren Zeitraum zogen und es Möglichkeiten zum Untertauchen gab, die in einer Kleinstadt nicht gegeben waren.
5.000 bis 7.000 haben in Berlin den Schritt in den Untergrund gewagt. Doch viele schützte die Zeit im Versteck nicht. Man schätzt, dass vielleicht 2.000 von ihnen den Krieg überlebten. und das unter kaum vorstellbaren Zuständen. Marie Jalowitz erinnert sich.
Von Augenblick zu Augenblick habe ich darum gekämpft, zu überleben. Alles war, was ich erlebt habe, war sehr kompliziert, zum Teil qualvoll, zum Teil zum Verzweifeln.
Marie Jalowitz' Geschichte ist deshalb besonders, weil wir davon in einer unglaublichen Detailfülle wissen.
Denn weil ihr Sohn, der Historiker Hermann Simon, langjähriger Chef des Berliner Zentrum Judaicum, ein altes Vorhaben der Mutter kurz vor ihrem Tod umsetzte. Du wolltest doch immer mal deine Geschichte erzählen, sagte er eines Tages zu ihr, als sie schon hochbetagt im Krankenhaus lag und hielt ihr ein kleines Aufnahmegerät hin. Was folgte, waren sich über ein Jahr hinziehende Interviews, in denen sich die Mutter Kapitel für Kapitel ihrer eigenen dramatischen Geschichte bis zu ihrer Befreiung im Frühjahr 1945 näherte.
Ich glaube schon, dass viele dieser Geschichten im täglichen Leben sehr präsent waren, sehr viel präsenter, als wir Familie sozusagen das wahrgenommen haben und gewusst haben.
Zu dem, was sie in bemerkenswerter Klarheit und präziser Erinnerung ein halbes Jahrhundert später ihrem Sohn ins Mikrofon sprach, gehörten Momente höchster Intimität.
Sie hat es gar nicht bewertet, sie hat es einfach berichtet, unsentimental. Und so war das eben, so war das eben. Aber es schwingt oder schwank immer so ein bisschen mit, glaube ich, sagen zu können, das ging doch allen so, nur die anderen erzählen es nicht.
Etwas später verkündete der Gummidirektor, ich muss dir mal was sagen, was mir sehr schwer fällt. Ich mach's auch kurz. Mit gesenktem Kopf und mit Tränen in den Augen erklärte er, er müsse mich enttäuschen. Er sei zu keiner wie immer gearteten sexuellen Beziehung mehr imstande. Ich versuchte, das neutral und freundlich hinzunehmen, aber mich überwältigte ein solcher Jubel und eine solche Erleichterung, dass ich nicht mehr sitzen bleiben konnte. Ich floh auf die Toilette. Es wurde der erhabenste und erhebendste Klobesuch meines Lebens. Ich stellte mir, natürlich in Kurzfassung, einen Freitagabendgottesdienst vor, wie ich ihn in der alten Synagoge oft erlebt hatte. Ich rufe euch, meine lieben Chorknaben. Singen, dachte ich, und ließ sie in meiner Erinnerung singen. All das diente dazu, Gaumel zu benschen, das heißt, für die Rettung aus Lebensgefahr zu danken.
Marie Jalowitz wurde 1922 in Berlin geboren. Ab Frühjahr 1940 musste sie Zwangsarbeit bei Siemens verrichten. Ihre Mutter starb 1938, ihr Vater, ein Anwalt, 1941.
Der Verhaftung durch die Gestapo im Juni 1942 entging sie nur um Haaresbreite. Fortan lebte sie bis zu ihrer Befreiung 1945 im Untergrund. Drei quälend lange Jahre. In welche Gefahren sie dabei geriet, illustriert die Begegnung mit dem sogenannten Gummidirektor. Sie traf den unbekannten Mann an einem bitterkalten Winterabend in einer Kneipe. Sie brauchte dringend ein Versteck für die Nacht, und so ging sie, ihre wahre Identität verbergend, mit ihm zu seiner Laube, in der er wohnte.
Er entpuppte sich als überzeugter Nazi. Und, davon ging die junge Frau aus, als sie ihn auf wackeligen Beinen sah, er litt wohl an Syphilis.
Ich weiß zwar nicht, worunter Galetzki damals wirklich litt, aber ich hielt ihn für einen Syphilitiker. Wenn ich das Bett mit ihm hätte teilen müssen, wäre ich in Lebensgefahr gewesen. Nachdem ich wusste, dass es dazu nicht kommen würde, war ich zutiefst erleichtert und fühlte mich zutiefst befreit. Hashem, Gott ist mit mir. Ich fürchte nichts, rezitierte ich im Stillen, bevor ich zu ihm zurückkehrte.
Die Historikerin Barbara Schieb trägt in der Berliner Gedenkstätte Stille Helden Stück für Stück die Geschichten von Untergetauchten und ihren Helfern zusammen.
Wir unterscheiden die Helfer, die wirklich aus uneigennützigen Motiven geholfen haben. Und wir wissen ganz genau, dass es viele Menschen gegeben hat, die geholfen haben, aber dafür auch eine Gegenleistung haben wollten. Und eigentlich ist es auch für die Untergetauchten mit dieser Gegenleistung gar nicht so unwillkommen gewesen. Denn wenn man einen Deal hat, ich bekomme eine Leistung, dafür gebe ich auch etwas, Das Beste wäre natürlich gewesen, eine Leistung mit Geld zu bezahlen. Das Übliche, das ist das Handelsübliche.
Doch den meisten Untergetauchten war das nicht möglich. Und so geriet man sehr schnell in eine Abhängigkeit, sagt Barbara Schieb.
Man war immer abhängig von dem guten Willen anderer Leute. Und man wusste, man musste etwas bezahlen. Und bei Frauen war das eben öfter mal die sexuelle Gegenleistung. Und das war den meisten Frauen auch völlig klar, dass das so ist. Und sie haben sich über alle gefreut, die diese Gegenleistung nicht gefordert haben. Aber sie hielten es auch für durchaus völlig selbstverständlich, dass es so gefordert wurde. Wie Marie Jalowitz, die ganz genau wusste, so Augen zu und durch.
Eine dieser Untergetauchten war Ilse Stillmann. Sie hat später von ihren Erlebnissen berichtet. Die so zwielichtige wie komplexe Problematik fasste Ilse Stillmann in ein paar dünnen Worten zusammen.
Ja, ich hatte ja Erfahrungen gemacht. Frauen wollten billige Dienstmädchen und Männer wollten mit einem schlafen. Und dazu war ich nicht bereit.
Doch ob das so stimmt? Das ist die große Schwierigkeit bei einem Thema, das einem Schatten im Schatten gleicht. Vielleicht war es so, dass Ilse Stillmann tatsächlich Nein sagen konnte.
Also sie hat ganz explizit gesagt, nein, das wollte ich nicht. Dann bin ich da auf diese Deals nicht eingegangen. Dann hat sie sich jemand einen anderen Schlafplatz gesucht.
Als ich mich immer noch nicht rührte und auch nichts zu sagen wagte, begann er sanft meinen Arm zu streicheln und sagte leise, Berti, du bist kein Kind mehr. Mein Leben ist so viel lebendiger, so viel schöner, seit du hier bist. Ich möchte... Er stockte erneut. Ich war mir nicht sicher, ob es gut wäre, wenn er jetzt weitersprechen würde. Onkel Wim, bitte lass uns doch einfach so unbeschwert zusammen sein wie bisher, flüsterte ich endlich zurück.
Zilli ist noch jung, gerade 17 Jahre alt. Onkel Wim ist der Vater einer holländischen Bauernfamilie, die Zilli, genannt Berti, nach ihrer Flucht aus Nazi-Deutschland für einige Zeit verstecken. Auf der Flucht hatte sie sich in einen anderen jüdischen Jungen, Jakob, verliebt, erste Zärtlichkeiten erlebt. Sie mochte Bauer Wim, der sie in seinem Haus versteckte. Aber da waren diese Annäherungsversuche des 40-jährigen Mannes.
Wie sollte ich mich nur verhalten? Ich mochte Onkel Wim gern, sicher lieber als seine Frau. Aber wie weit wollte er jetzt gehen? Und was konnte ich tun? Was sollte ich tun? Mein Herz begann zu rasen, weil mir nichts einfiel, wie ich mich aus dieser Situation hätte retten können. Berti, hab keine Angst, begann Onkel Wim nun wieder und fuhr zum ersten Mal mit der Hand unter meinen Schlafanzug. Dieser Abend blieb nicht der einzige. Er wiederholte sich viele Male.
Zeli Levitus-Peiser, die als 13-Jährige gemeinsam mit einem Kindertransport im November 1938 ins holländische Exil geschickt wurde, hat Jahrzehnte über diese Erlebnisse bei den Bauern geschwiegen. Aus Scham, wie sie später in ihren Erinnerungen schrieb.
Vielleicht, weil ich mich geschämt habe, zuzugeben, dass ich mich nicht wirklich gewehrt habe. Dass ich es manchmal sogar ein wenig genoss. Diese Aufmerksamkeit, diese Zärtlichkeit. Onkel Wim war kein schlechter Mensch. Er war einer von denen, die damals mein Leben gerettet haben. Aber er hat die Situation eines 17-jährigen Mädchens, dessen Leben von ihm abhing, ausgenutzt.
Die Berliner Kinderärztin und Psychotherapeutin Marguerite Markus hat sich in ihrer Arbeit mit Überlebenden und ihren Nachkommen viel mit fortwirkenden Traumata beschäftigt. Sexuelle Gewalt als Erfahrung von Überlebenden im Versteck sei dabei eigentlich nie zur Sprache gekommen, sagt sie.
Also das Thema spielt keine Rolle, weil es ist so schambesetzt. Keiner redet darüber gerne, dass er auch schwach war. Die Überlebenden reden gerne über die Stellen in ihrem Leben, wo sie stark waren und was sie auch zum Überleben geholfen hat, zu überleben. Und sie waren ja so mutig. Und man möchte sich daran auch später nicht mehr erinnern. Das Wichtigste war, überlebt zu haben. Und die haben also sozusagen weite Teile verdrängt, weil sie einfach auch in so depressiven Phasen waren, wo sie oft den Lebensmut verloren haben und alles haben über sich ergehen lassen. Manchmal war eben dann wirklich die sexuelle Gewalt gar nicht das Schlimmste. Manchmal war wirklich die mentale Gewalt von einer Frau, die einen sozusagen als Aschenputtel in seinem Haus schrubben ließ, auch nicht besser als der Mann, der dann wenigstens zärtlich war und der einen als Mensch begegnet hat.
Es wirkt umso erstaunlicher, mit welcher Offenheit Marie Jalowitz von den Übergriffen erzählt. Ihr Sohn Hermann Simon kannte im Wesentlichen all die Geschichten, bevor er das Interviewprojekt am Lebensabend seiner Mutter startete. Er erinnert sich an einen Fall. Ein lieber Onkel von nebenan, zu dem er als Kind gern ging.
In meinen Augen so der, im besten Sinne des Wortes, ein Proletarier, ein Arbeiter, richtig so ein Fabrikarbeiter mit ein Herz auf dem rechten Fleck. Und so habe ich ihn so in meiner Erinnerung, ja, aus der Kindheit, ja. Die Frau hat meiner Mutter dann, war eine ganz anständige Frau, ja, in der unmittelbaren Nachkriegszeit geholfen. Und dieser Mann nähert sich dann meiner Mutter plötzlich in diese, ich glaube, die war da nur eine Nacht, die konnte da nicht bleiben, weil war so ein hellhöriges Haus. Ich kenne das Haus ganz genau. Also wenn ich da heute, also ich weiß genau, wo das ist. Das ist eine feste Größe da meiner Kindheit, weil ich da dann auch hinging und der nähert sich da meiner Mutter und steht da zitternd im Nachthemd, das beschreibt sie ja ziemlich genau, vorm Bett. Also, ja. Muss ja eigentlich auch für eine junge Frau ekelhaft gewesen sein.
Das ist einfach eine absolute Schutzlosigkeit und ein Angewiesensein auf Menschen, die einem weiterhelfen, in vielerlei Hinsicht. Man brauchte Lebensmittel, man brauchte einen Schlafplatz, man brauchte falsche Papiere, man brauchte einen Job, man brauchte Geld und man brauchte vielleicht auch emotionale Zuwendung. Man war einfach ein in die Welt geworfenes Wesen, das überhaupt nichts mehr mit dem alten Leben zu tun hatte.
Die ganze Situation war doch eine Ausnahmesituation. Letzten Endes für alle Beteiligten. Und keiner wusste, wie lange er noch zu leben hat.
Dass das Thema der stillen Helden so wenig Beachtung fand, lag vor allem an der deutschen Nachkriegsgesellschaft, sagt Gedenkstättenleiter Johannes Tuchel.
In dem Moment, wo Sie eine Geschichte erzählen von Menschen, die verfolgten Juden geholfen haben, wird plötzlich deutlich, es gab eine Alternative. Und dieses Aufzeigen von Handlungsalternativen hat man natürlich in der Nachkriegsgesellschaft äußerst ungerne gesehen. Denn um einen Juden zu verstecken, mussten sie kein hoher Offizier sein. Sie mussten nicht in irgendeiner Machtposition sein. Sie konnten Otto Normaldeutscher sein, der half. Es war für beide nicht risikofrei. Das muss man sich immer vor Augen halten.
Rein formal sei das Verstecken eines Juden kein Vergehen gewesen. Aber die Nazis konstruierten genügend andere Delikte, für die man belangt werden konnte. Wer einen Juden mit Lebensmitteln versorgte, verstieß gegen die Kriegswirtschaftsordnung. Wer zu falschen Papieren verhalf, beging Urkundenfälschung. Nicht die direkte Hilfe war strafbar, oft aber die begleitenden Handlungen. Waren Helfer, die sich die Situation zunutze machten und Sex als Preis verlangten, stille Helden oder Täter?
Die Helfer haben objektiv geholfen und haben meiner Mutter das Leben gerettet und haben ihr Leben riskiert. Dass sie nicht so selbstlos waren, wie man das gerne hätte, steht auf dem anderen Blatt. Die Geschichte ist einfach, wenn wir hier irgendwas lernen können, dann doch das, dass die Geschichte nicht schwarz-weiß ist. Ist einfach grau, bestenfalls.
Hermann Simons Mutter, Marie Jalowitz, hatte einen Grundsatz, sagt ihr Sohn. Nach vorne leben, nicht rückwärtsgewandt. Und schon gar nicht dieser dunklen Zeit in ihrem Leben, diesen 12 Jahren, zu großen Raum schenken. Es habe für seine Mutter, die in der Zeit des Untertauchens eine junge Frau von Anfang 20 war, auch noch ein Leben danach gegeben. Kinder und Familie, die wissenschaftliche Karriere als Altphilologin und Philosophiehistorikerin an der Berliner Humboldt-Universität. Erfolge, Misserfolge, alles, was so zum Leben dazugehört.
Sie wusste, und so hat sie es auch gesagt, dass sie einen Preis dafür zu zahlen hat. Der Preis war hoch, aber das war auch mit ihrer Befreiung vorbei. Also da fängt ein komplett neues Leben an. Das beschreibt sie ja auch, nicht? Dass sie also ausspuckt und sagt, jetzt Schluss. Und jetzt will ich die sein, zu der ich erzogen worden bin.
Sie hörten? Ein Preis, der zu zahlen war. Sexualisierte Gewalt gegen Jüdinnen und Juden in der NS-Zeit. Eine Sendung von Carsten Dippel. Es sprachen Susanne Fluri, Marcel Höfs und Lisa Biel. Technik Benno Gromzig. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2020.